Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Datenschutzgrundsätze bei der Softwareentwicklung und Verarbeitung von personenbezogener Daten. Mein Name ist Falk Scheile, bin Datenschutzbeauftragter in der Landesbehörde und dachte, da ich sowieso die Datenschutzberichte der Datenschutzbehörden, also der Landesbeauftragten und des Bundesbeauftragten für Datenschutz lesen muss oder beruflich lese, dass ich dann vielleicht auch gleich mal hier ein bisschen vorstellen kann, was die so erzählen. Tja, ne? Das habe ich euch gar nicht verraten, eigentlich erzählen die gar nichts. Doch, die erzählen was und wir gehen folgendermaßen vor. Ich erzähle erst euch, da ich euren Stand beim Datenschutz nicht kenne, nochmal so ein bisschen, wie funktioniert das Ganze im Datenschutz. Insbesondere dann, was haben wir eigentlich mit diesen Datenschutzgrundsätzen? Ne? Wir werden uns also mit einem ganz kleinen Teil des Datenschutzrechts beschäftigen, nämlich nur mit den Grundsätzen, die gelten. Und dann werden wir uns im Weiteren, nachdem wir geklärt haben, was das ist, eben dann angucken, was sagen die oder was steht so in den einzelnen Berichten drin. Gut, was sind personenbezogene Daten? Langer Text, müsst ihr euch nicht vorlesen, durchlesen, ist aber so ein Trick, wenn man mal an der Norm arbeiten will. Insbesondere der europäische Gesetzgeber ist relativ geschwätzig, wie man sieht. Einfach alles, was man nicht braucht, was blumiger Barock drumherum ist, rausstreichen, dann wird das immer kürzer und am Ende kommt raus, personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen. Also, immer wenn ich in der Lage bin, eine Sachinformation einer natürlichen Person, also einer Person aus Fleisch und Blut, zuzuordnen, habe ich ein personenbezogenes Datum und ich bin im Datenschutzrecht drin. Man ist also im Datenschutzrecht drin schneller, als man denkt. Ich höre bei unserer IT immer, wenn ich dann anrufe und sage, hier, erklärt mir das mal, ich denke, hier ist Datenschutz relevant. Ja, nee, Datenschutz ist hier nicht relevant. Dann meinen die aber, sie sehen keinen kritischen Anwendungsfall. In Wirklichkeit liegen zumindest personenbezogene Daten vor, wo man mal sich mit dem Datenschützer drüber unterhalten muss. Und das Spannende im Datenschutzrecht ist, dass wir schon im Anwendungsbereich drin sind, nicht nur, wenn wir die unmittelbare Verknüpfung zwischen Sachinformation und natürlicher Person haben, sondern es reicht für den Anwendungsbereich bereits, dass die Person, die hinter einer Sachinformation steht, identifizierbar ist. Das heißt, ich bin in der Lage herauszubekommen, wer dahinter steckt. Ne? Und das ist auch der Grund, warum schon IP-Adressen und sonstige Protokolldaten, die man dann auf einen Nutzer umbrechen kann, schon personenbezogene Daten sind. Ne? So schnell ist man im Anwendungsbereich drin, also Datenschützer sind eigentlich heutzutage immer zuständig. Und das ist eigentlich das ganze Datenschutzrecht. Wenn ihr den Kreis verstanden habt, mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Man stellt fest, man hat ein personenbezogenes Datum. Dann muss man immer gucken, darf ich dieses Datum überhaupt verarbeiten? Ne, sonst ist da schon Schluss. Wenn man keinen Erlaubnistatbestand hat, ist schon Schluss. Aber über Erlaubnistatbestände reden wir heute nicht explizit. Die kommen dann bei den Grundsätzen nur mal so am Rande vor. Wir unterhalten uns dann im Weiteren über die Datenschutzgrundsätze. Ne? Also immer, wenn ich einen Erlaubnistatbestand gefunden habe und sage, eigentlich sagt mir irgendeine Rechtsnorm, ich darf dieses personenbezogene Datum verarbeiten, muss ich immer noch in einem zweiten Schritt prüfen, halte ich mich an die Grundsätze, die das Datenschutzrecht aufstellt. Und wenn ich auch sagen kann, check, ich halte die datenschutzrechtlichen Grundsätze ein, dann darf ich lustig drauf losverarbeiten. Und nur am Rande, immer wenn ich den Zweck für ein Datum ändere, geht das dann da wieder los, wo Verarbeitung steht, nämlich ganz von vorn mit dem Prüfkreislauf habe ich eine Ermächtigungsgrundlage und halte ich die Datenschutzgrundsätze ein. Gut. So viel also zum grundsätzlichen Datenschutzrecht. Ich hatte ja gerade gesagt, Erlaubnistatbestand, Ermächtigungsgrundlage, dazu noch ein kurzes Wort. Ist ganz einfach. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Jetzt wissen wir alle aus der Erfahrung, das kann es wohl nicht sein. Deswegen steht da auch ein Komma, es sei denn, man hat einen Erlaubnistatbestand und den findet man in der Regel im Gesetz. Na, das ist also im Datenschutzrecht so, als würde man an jeder Straße, die fertig gebaut ist, erstmal eine Vollscheibe aufstellen und sagen, Durchfahrt verboten, prüfen, ob du die Bedingungen erfüllst, die das Zusatzschild aufstellt. Ne? Also Durchfahrt frei für Fahrzeuge mit 7,5 Tonnen. Okay, in meinem Fahrzeugschein steht, mein Auto wiegt 2,5 Tonnen, super, ich darf durchfahren. Ne? Nichts anderes ist das, wenn man Erlaubnistatbestände prüft. Man muss immer gucken, das will ich verarbeiten, sagt mir irgendeine Norm, dass ich es darf. Gut, damit aber beschäftigen wir uns nicht weiter. Wir wollen uns ja heute mit den Datenschutzgrundsätzen beschäftigen. Ja, und die Datenschutzgrundsätze besagen nichts anderes, als dass es bestimmte Regeln, Grundregeln sozusagen gibt, die man außerdem noch einhalten muss, gegen die man seine Datenverarbeitung immer checken muss, damit das alles rechtskonform ist. Ne? Also hat man die Vollscheibe passiert, weil man die Bedingungen erfüllt, heißt das nicht freie Fahrt für freie Bürger, sondern kommt schon wieder gleich ein Stoppschild und sagt, Grundsätze prüfen. So, und da gibt es eine Menge Grundsätze. Und die, weil wir hier auf einer Konferenz sind, wo es um Software und Informatik geht, die beruhen im Wesentlichen auf Eigenschaften von Informationen, die wir haben. Ne, das ist jetzt also so ein bisschen, wenn man aus der informatischen Ecke kommt, so eine Heuristik, die man anwenden kann, wenn es um Datenschutzgrundsätze geht. Denn wenn wir eben über digitale Datenverarbeitung reden, haben wir es eben mit digitalen Informationen zu tun und die verhalten sich ganz anders als die analoge Welt da draußen. Ne, die Daten, die digitalen Informationen verschwinden nicht von alleine wieder. Die altern nicht, die verbrauchen sich nicht. Ne, wenn ich den Tank von meinem Auto vollfülle mit Benzin und ich fahre 100 Kilometer oder 600 oder 800, dann ist irgendwann der Tank leer, dann muss ich nachtanken. Eine digitale Information kann ich einmal nutzen, die kann ich zweimal nutzen, die kann ich dreimal nutzen, die ist immer noch da. Die nutzt sich nicht ab, die ist nicht irgendwann weg. Dann digitale Informationen lassen sich super vervielfältigen. Ne? Ich klicke einfach oder ich ziehe es einfach rüber oder klicke auf Kopieren, gebe den entsprechenden Befehl ein und schon habe ich das Datum zweimal. Das gelingt mir bei dem Benzin in meinem Tank leider nicht. Ne? Super Eigenschaft von digitalen Informationen, die Verarbeitung erleichtern. Super Übertragbarkeit, ne? Deswegen haben wir jetzt Software as a Service und solche Sachen, weil wir eben jetzt überall schönes Internet liegen haben und eben direkt unsere Services aus der Cloud holen können. Speicher von digitalen Informationen nimmt überhaupt keinen Platz weg. Ich arbeite in einer Behörde, die noch in Großteilen in Papier unterwegs ist. Ne? Wände voller Papier, die gleiche Datenmenge, digital abgespeichert, passt auf wenige Festplatten. Das macht die ganze Informatik ja so charmant. Und warum gibt's oder warum ist die Informatik so en vogue? Weil sich digitale Daten einfach besser verarbeiten lassen als analoge Informationen, die auf irgendeinem Blatt Papier stehen. Sind wir uns auch alle einig. Alle diese Eigenschaften, die Informatik so weit nach vorn gebracht haben und so charmant machen, sind aus Sicht des Datenschutzes grundsätzlich sehr gefährliche Eigenschaften. Weil immer wenn es um personenbezogene Informationen geht, verschwinden die nicht wieder von alleine. Sie altern nämlich nicht und sie verbrauchen sich nicht, wenn sie benutzt werden. Ne? Deswegen können eben auch die großen Internetkonzerne von uns eine Historie über unsere Gewohnheiten erstellen, weil die verschwinden nicht von alleine wieder, die digitalen Spuren, die wir im Netz hinterlassen. Und sie lassen sich gut übertragen, gut speichern. Ne? Speicherplatz kostet fast nichts, deswegen geht das eben auch so gut, dass man von uns Nutzungsprofile anlegen kann. Und dass wir so gut analysierbar sind, liegt eben daran, wenn man die Daten dann einmal digital hat, kann man alles Mögliche damit machen. Und das Charmante ist ja dann eben auch die Verknüpfung von Daten aus unterschiedlichen Quellen, die man sich irgendwie beschafft, die Daten, und dann erst durch das Zusammenführen erscheint ja, bekommt man ja erst das gute Persönlichkeitsbild, zum Beispiel im Marketing oder ähnlichem. Ne? Und das macht ja die Daten auch so gefährlich und das treibt ja dann den Datenschutzbeauftragten die Schweißperlen auf die Stirn, dass eben die kleinen Datenspuren, die wir überall hinterlassen, die wir gar nicht merken, weil es sich um digitale Informationen handelt, eben zusammengeführt werden können und dadurch sich plötzlich aus diese Einzelinformationen zu einem Gesamtbild zusammenführen, fügen und wir plötzlich einen digitalen Zwilling haben, ohne dass wir es gemerkt haben. Und diese Datenschutzgrundsätze sind eigentlich dafür da, um diese digitalen Eigenschaften wieder einzufangen. Das heißt, wenn man sich diese Eigenschaften vergegenwärtigt in der Softwareentwicklung und die berücksichtigt und sagt, der Datenschützer mag das eigentlich gar nicht, wenn das alles sich frei vervielfältigen lässt und so weiter und so fort, hat man schon viel oder einen Großteil für die Datenschutzgrundsätze getan. Das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt haben wir schon kennengelernt, ne? Also keine Datenverarbeitung ohne Erlaubnistatbestand, da sprechen wir nicht mehr drüber. Grundsatz der Transparenz, Publizität, Benachrichtigung, Auskunft, das kennen wir alle von der Datenschutzerklärung her und dass wir eben gegebenenfalls jedes beliebige Unternehmen fragen können, habt ihr Daten über uns, über mich, und dieses Unternehmen dann Auskunft erteilen muss. Kein informatisches Problem, beschäftigen wir uns auch nicht mit. Grundsatz der Zweckbindung. Ne? Der Charme von digitalen Informationen ist ja gerade, dass ich sie zu ganz verschiedenen Zwecken einsetzen kann und eben die verschiedenen Datenspuren, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten und aus verschiedenen Anlässen hinterlassen habe, zusammenführen kann zu einem digitalen Zwilling. Das ist auch unerwünscht im Datenschutzrecht und deswegen verlangt das Datenschutzrecht, dass man auf jedes Datum quasi künstlich einen Zweck oben drauf setzt. Und immer wenn man den Zweck runternehmen will und einen neuen draufsetzen will, geht der Prüfkreislauf wieder von vorn los im Datenschutzrecht. Darf ich überhaupt das Datum zu einem neuen Zweck verarbeiten und so weiter und so fort. Auch kein informatisches Problem, reden wir auch nicht weiter drüber. Oder beziehungsweise, das könnte man wahrscheinlich auch mit informatischen Mitteln lösen, vielleicht irgendwie was Tolles mit Blockchain machen oder so, ist mir aber nichts bekannt, dass da irgendeine brauchbare Idee geben würde. So, und jetzt sind wir beim ersten, der in der Softwareentwicklung, Programmierung, Anwendung eine große Rolle spielt. Wir haben ja gelernt, Daten verschwinden nicht von alleine wieder. Da das aber unerwünscht ist, sagt der erste Grundsatz hier Datensparsamkeit, Datenvermeidung. Das heißt, muss mir schon bei der Entstehung der Daten Gedanken machen, brauche ich dieses Datum überhaupt für den Zweck, für die Anwendung der Software? Und wenn nicht, darf ich dieses Datum nicht erfassen. Beispiele kommen gleich noch. Dann Grundsatz der Datenrichtigkeit, dass über mich nur richtige Daten verarbeitet werden dürfen, weil sonst ein falscher Scoringwert oder ähnliches rauskommt, ist auch klar, ist aber kein Problem, das wir hier jetzt behandeln, deswegen lassen wir das auch weg. Dann, ne, Daten verschwinden nicht von alleine wieder, wenn sie digital gespeichert sind. Deswegen explizit der Grundsatz der Begrenzung der Speicherdauer. Daten über Personen müssen irgendwann wieder gelöscht werden. Grundsatz der begrenzten Speicherdauer. Und da das nicht von alleine geschieht, muss man also Softwarelösungen oder muss die Software dabei unterstützen, dass das dann geschieht. Dann Grundsatz der Datensicherheit. Das ist die Schnittstelle zur IT-Sicherheit. Ne, denn nur dort, wo ein IT-System insgesamt sicher ist, im Rahmen des möglichen Stand der Technik, nur dort brauche ich mir überhaupt, um die weiteren Punkte zum Datenschutz Gedanken zu machen. Weil wenn mein gesamtes IT-System schon für jeden zugänglich ist und offen wie Scheunentor, ja, dann brauche ich mir über Grundsätze wie Datenvermeidung, Datensparsamkeit, Begrenzung der Speicherdauer überhaupt keine Gedanken zu machen, wenn sowieso schon jeder sich die Daten da kopieren kann. Ne? Also Grundsatz der Datensicherheit, IT-Sicherheit ist quasi das Fundament, auf das dann der Datenschutz obendrauf aufsetzt. Und schließlich haben wir noch den Grundsatz der Verantwortlichkeit. Ne? Wer Daten verarbeitet, muss das dokumentieren, wie er die verarbeitet und so weiter und so fort. Nachvollziehbar, dass, wenn die Datenschutzbehörden zur Kontrolle kommen, eben auch nachweisbar ist, was mit den Daten geschieht. Kein informatisches Problem behandeln wir nicht. Also wir werden uns jetzt im Folgenden nur mit den drei Grundsätzen der Datenvermeidung, der Datensparsamkeit und mit der Datensicherheit beschäftigen. So, das klingt jetzt für viele wahrscheinlich selbstverständlich, aber der hessische Datenschutzbeauftragte Professor Rossnagel hat das dann auch nochmal in seinen diesjährigen Datenschutzbericht geschrieben. Die umfassende Berücksichtigung des Datenschutzes als integraler Bestandteil von Digitalisierungsprojekten begünstigt die Entwicklung datenschutzkonformer Lösungen. Wer hätte es gedacht? Daher ist eine notwendige Voraussetzung die kontinuierliche und konsequente Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Fragestellungen in allen Phasen von Digitalisierungsprojekten. So, jetzt werden vielleicht alle sagen, klar, machen wir doch immer. Also ich aus meiner Praxis als Datenschutzbeauftragter kann sagen, der Datenschutzbeauftragte erfährt von solchen Sachen immer sehr spät. Was sehr fatal sein kann für ein Projekt, weil im schlimmsten Fall kann das Projekt verhindernd sein. Gut, den Datenschutzbeauftragten können Sie immer noch ignorieren, wenn Sie Geschäftsführer des Unternehmens sind. Ne, können Sie sagen, nö, das Risiko trage ich. Aber irgendwann, wenn das dann rauskommt, dann ist halt Schluss mit lustig. Und wenn dann noch rauskommt, dass der Datenschutzbeauftragte darauf hingewiesen hat, dass das ein Risiko ist und dass er das für eine unzulässige Verarbeitung ansieht, ja, dann steigt halt proportional das Bußgeld zum Grad der Ignoranz, die man vorher an den Tag gelegt hat. Ne? Demgegenüber bringt eine zu späte Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Anforderungen vielfältige Risiken für den Projekterfolg. Je später derartige Probleme erkannt werden, desto kosten- und zeitintensiver ist in der Regel ihre Behebung, sofern dies überhaupt möglich ist. Ne? Also im schlimmsten Fall droht eine Stilllegung. Das gibt es auch schon, dass die Datenschutzbehörden dann irgendwann mal mit einem Betriebsverbot gedroht haben und gesagt, bis zum so und so vielten ist entweder der Softwarefehler behoben oder der Weiterbetrieb verboten, unter Androhung eines Bußgelds in Höhe von bei Zuwiderhandlung. Ja, es drohen empfindliche Zeit- und Budgetüberschreitungen, insbesondere bei einer Erkennung in späten Projektphasen. Ist auch klar, ne, es sind Banalitäten aus dem Projektmanagement, dass je später ein Problem in der Entwicklung entdeckt wird und je grundsätzlicher das ist, umso teurer wird es, weil man eben unter Umständen nicht zurück auf los, aber eben wieder an einen sehr weiten Punkt vorn springen muss, um das dann zu berücksichtigen. Also das ist schon eine gute Idee, den Datenschutzbeauftragten relativ frühzeitig einzuplanen und eben zu fragen, was er für Bedenken hat. Und auch rein taktisch ist das eigentlich schlau, abgesehen davon, dass sich der Datenschutzbeauftragte freut, wenn er gefragt wird und nicht, dass er selber entdecken muss, sondern wenn er sagt, so und so könnt ihr das machen, wird er sich das wahrscheinlich in einem späteren Projektstadium nicht nochmal anders überlegen und sagen, jetzt ist mir zwar noch was eingefallen, aber also es ist taktisch auch gut, wenn der vorn seinen Segen gibt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dann hinten nochmal sagt, nee, ist doch alles anders, habe ich mir anders überlegt. Ja, wie es nicht gehen kann, allerdings ist das kein Beispiel aus dem Datenschutzrecht, was hier das Land Sachsen-Anhalt an den Tag gelegt hat. Die haben ein digitales Schulzeugnis geplant mit Blockchain, was schon mal so, wenn man so datenschutzrechtlich nachdenkt, Blockchain ist ja gerade Nachverfolgbarkeit, das bei einem Schulzeugnis für alle Schulzeugnisse des Landes, der Bundesrepublik, ne, OZG-Verfahren, einer für alle, eigentlich keine gute Idee. Haben die dann nach 10 Jahren auch festgestellt, nach 3 Jahren Projektlaufzeit und Kosten von 800.000 Euro ist das Ding also dieses Jahr abgeblasen worden und zurück auf los. Dieses OZG-Verfahren, digitales Zeugnis, wird oder muss neu entwickelt werden, weil sich nach 3 Jahren herausgestellt hat, dass man auf die falsche Technologie mit der Blockchain gesetzt hat. So, wie ist das jetzt mit Datenschutz und Haftung? Ne, also der Datenschützer, der Datenschutzbeauftragte gehört ja zum Unternehmen, hat ja da nur eine beratende Funktion. Wie ist es jetzt, wenn man also seinen Rat ignoriert als Geschäftsführer und sagt, ja, das Risiko tragen wir oder wir können damit so viel verdienen, machen. Ja, wenn es rauskommt, wer über Zweck und Mittel der Verarbeitung bestimmt, der haftet. Also im Datenschutzrecht haftet das Unternehmen, das die Daten verarbeitet. Zu den Problemen, die da hinten dran hängen, kommen wir an einem Beispiel dann nochmal. Ja, der einzelne Programmierer oder Administrator, der es konfigurieren muss, ist erstmal raus. Er tut natürlich, warum, kommen wir gleich noch drauf, gut daran, wenn er ein datenschutzrechtliches Problem entdeckt, dass er zumindest mal seine Vorgesetzten darauf aufmerksam macht, dass er das für zumindest problematisch hält. Ja, dann ist er hinten raus, nämlich auf der sicheren Seite, falls es dann mal wirklich kracht. Na, also, wenn er sich nicht darauf aufmerksam gemacht hat und es ist nach außen zu einem Datenschutzvorfall gekommen. Die Datenschutzbehörde kommt also und verhängt ein Bußgeld. Ja, dann sagt ein Unternehmen in der Regel auch nicht, juhu, das zahlen wir, alles gut. Sondern die sagen dann, mal gucken, ob wir noch irgendjemanden finden, der zumindest einen Teil der Schuld trägt und bei dem wir uns Geld zurückholen können. Erste Idee, wie sieht das intern aus? Da kann ich beruhigen. Das ist relativ entspannt für Beschäftigte, für Arbeitnehmer. Das geht nämlich nach Arbeitnehmerhaftung, nach den Grundsätzen. Und da heißt es, für einfache Fahrlässigkeit, die ein Beschäftigter an den Tag legt, haftet er gar nicht. Wenn er normal fahrlässig handelt, dann teilt er sich die gegebenenfalls entstehenden Kosten mit seinem Arbeitgeber. Und erst wenn er grob fahrlässig handelt, trägt er entweder alleine oder zumindest überwiegend, da kommt es dann auf den Einzelfall drauf an, die Kosten des entstandenen Schadens. Na, und wenn man also vorher schon mal darauf hingewiesen hat, dass man das für problematisch hält, was sagt, dann hat man nicht fahrlässig gehandelt, sondern eben genau das getan, was von einem erwartet wird. Man hat darauf hingewiesen, dass man das vielleicht anders machen sollte. Ein bisschen hakeliger wird das dann, wenn man das als Externer gemacht hat. Na, jetzt könnte man sagen, ja, wir sind hier auf einer FOSS-Konferenz, so FOSS-Software in den Lizenzbedingungen steht doch immer drin, Haftung ausgeschlossen. Das trifft aber nur für die reine Programmierung zu. Sie haben ja noch einen weiteren Vertrag. Sie haben ja nicht bloß den Vertrag, den Sie quasi, der auf der Software liegt, die Lizenz, sondern es ist ja jemand gekommen und hat gesagt, programmier das mal. Und da hat man also einen Auftrag, einen Vertrag. Im günstigsten Fall ist das ein Dienstvertrag, da ist die Haftung günstig. Im schlimmsten Fall ist das ein Werkvertrag, Erfolg wird geschuldet. Und dann haftet man gegebenenfalls auch dafür, wenn sich hinterher rausstellt, dass die Software zwar irgendwie funktioniert, aber rechtswidrig ist, weil sie die Datenschutzgrundsätze nicht einhält. Ne? Und da kommt dann aber zum Beispiel agiles Programmieren der Sache entgegen, weil da kriegt man ja konkret gesagt, was man implementieren soll. Und dann kann man sagen, nee, funktioniert, wie ihr das vorgegeben habt, ist auch alles gut. Und wenn man dann sagt, wir sehen da noch ein datenschutzrechtliches Problem, sollen wir das trotzdem machen, ist auch alles gut. Wenn dann aber irgend so eine komische Vertragsklausel drin steht, die das Risiko auf den Programmierer verlagert, so nach dem Motto, der Programmierer ist nicht nur dafür verantwortlich, dass die Software fehlerfrei läuft, sondern dass sie sich auch rechtskonform verhält, ja, das sollte man vielleicht besser nicht unterschreiben. Ne? Kann man sich dann immer noch streiten, ob das im Einzelfall hält, Aber dafür sind ja dann eigentlich die Juristen da, dass die sagen, was eine rechtskonforme Software können soll und dann der entsprechende Programmierer das umsetzt. So, gucken wir uns das, was wir jetzt so noch ein bisschen theoretisch uns angeguckt haben, mal an den einzelnen Datenschutzgrundsätzen an. Also Grundsatz der Datensparsamkeit, Datenvermeidung. Wir erinnern uns daran, Informationen verschwinden nicht von alleine wieder. Und damit sie überhaupt gar nicht erst in die Welt kommen, soll man also bitteschön vorher gucken, brauche ich diese Informationen auch. Ne? So sind ja auch Google und Co. groß geworden, dass die festgestellt haben, Mensch, da gibt es Daten, die sind technisch bedingt, die fallen einfach an. Können wir damit nicht noch irgendwas anderes Cooles machen? Zum Beispiel Nutzer verfolgen und dann diese Daten nutzbringend umwandeln und dann ein Produkt drumherum bauen und das weiterverkaufen. Ne? Also, bloß weil Daten technisch anfallen, sollte man sich gut überlegen, ob man sie noch für andere Zwecke, Zweckänderung verwendet. Eher nee oder nein, tun Sie es nicht oder versichern Sie sich rück, wenn Sie es tun. Und bei jedem Datum also immer fragen, brauche ich das für diese Softwareanwendung? Und wenn nicht, erfassen Sie dieses Datum nicht. Ne? Und wenn dann der IT-Administrator sagt, nee, kommen wir noch drauf, anderer Punkt. Also immer kritisch hinterfragen, welche Daten brauche ich für meine Anwendung? Und das geht bei den Protokolldaten oder bei eben technisch bedingten Daten los. Brauche ich wirklich die komplette IP-Adresse für meine Zwecke oder kann ich da den letzten Teil schon mal wegwerfen? Und für ein Produkt, was mit personenbezogenen Daten arbeitet, muss ich mir das sowieso angucken, aber das macht dann in der Regel nicht der Programmierer, sondern andere Leute, die sagen, was dafür Daten erfasst und verarbeitet werden sollen. Aber es schadet ja nichts, wenn man auch so ein bisschen weiß, wie Datenschutzrecht funktioniert und dann gegebenenfalls eben auch auf Probleme hinweist. Ne? Aber das Gute ist erstmal, die Verantwortung trägt nicht der Softwareentwickler oder die Software, sondern derjenige, der sie anwendet, der die Anwendung mit personenbezogenen Daten befüllt. Außer eben, wenn die Software sich nicht an vertragliche Spezifikationen hält. Ne? Also wenn der Hersteller sagt, ich möchte das und das personenbezogene Datum soll erfasst werden und hinterher stellt sich raus, es wird aber noch das und das und das und das Datum erfasst. So geschehen einem Kreuzfahrtunternehmen aus Mecklenburg. Die Software, da geht man hin, wenn man sich für eine Reise eincheckt, ne, nimmt seinen Ausweis, zieht den durchs Gerät durch und da sind auf dem Ausweis ja hinten so maschinenlesbare Daten. Und das Unternehmen ging wohl davon aus, dass nur diese maschinenlesbaren Daten aus der Rückseite ausgelesen werden, ins Computersystem eingespeist und dann an die jeweiligen Port Authorities von den angelaufenen Häfen übermittelt werden. Dafür gibt es eben dann auch den entsprechenden Erlaubnistatbestand, dass das zugeht. So, und dann ist das passiert, was eben manchmal passiert. Ein anonymer Hinweis, eine Petition hat die Datenschutzbehörde darauf aufmerksam gemacht, dass diese Software doch möglicherweise mehr Daten erfasst, als gesetzlich erlaubt ist, als man denkt, dass die Software erfassen worden ist. Und tatsächlich war da eben nicht nur, dass die technisch bedingten Daten auf der Rückseite ausgelesen wurden, sondern die haben den ganzen Ausweis gescannt. Na, und wenn man den ganzen Ausweis scannt, kann man sich ja dann angucken, da sind dann auf der Rückseite noch die Adresse steht drauf, die Augenfarbe, die Größe, das Ausstellungsdatum und ein kleines Kippbild. Ist auch noch. Ausstellungsbehörde auch noch. Gut, das ist kein personenbezogenes Datum. Ja, und dann haben die festgestellt, dass sie auch diese Daten alle, ohne dass sie es wussten, in ihrem System haben. Naja, die Freude war nicht groß auf Seiten des Kreuzfahrtunternehmens und beim Softwarehersteller dann wahrscheinlich auch nicht, als das Kreuzfahrtunternehmen um die Ecke gekommen ist und hat gesagt, hier, eure Software ist rechtswidrig, nachbessern. Die ist mangelhaft, die erfüllt, hält sich nicht an die rechtlichen Bestimmungen, weil ihr dürft nur unten das Maschinenlesbare auch tatsächlich auswerten und auslesen. Naja, das wurde dann also entsprechend nachgebessert, das Softwareunternehmen veranlasste die Umprogrammierung und je nach Vertragslage musste das dann eben gegebenenfalls auch kostenlos von dem Unternehmen umprogrammiert werden, aber das hängt eben dann von den Einzelgestaltungen im Vertrag ab. Aber wenn da drin stand, die Software muss die datenschutzrechtlichen Vorgaben erfüllen, ja, dann ist sie mangelhaft und dann ist das eine Nachbesserung, die das Softwareunternehmen zu tragen hat. Auch in der Datenschutzgrundverordnung, ne, wenn mal wieder jemand sagt, so Datenschutz müssen wir nicht und das ist doch immer, macht nur Aufwand. Man kann es vielleicht auch als Feature verkaufen, steht auch so in Artikel 78 der Datenschutzgrundverordnung. In Bezug auf die Entwicklung von Anwendungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, sollten, nicht müssen, die Hersteller der Anwendung ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und Gestaltung der Anwendung zu berücksichtigen und unter Berücksichtigung des Stands der Technik sicherzustellen, dass die Verantwortlichen in der Lage sind, ihre Datenschutzpflichten nachzukommen. Ne? Das geht also auch in die Richtung, wenn die Software, die man verkauft, die datenschutzrechtlichen Pflichten nicht erfüllen kann, wird das zu einem Problem. Wenn die Cloud Datenschutz, also die Frage war, was ist denn Stand der Technik? Das wäre ein eigener Vortrag, darüber zu reden, was denn Stand der Technik ist, insbesondere was Juristen darunter verstehen. Grob gesagt eben, das, was die Mehrheit der Ingenieure, die sich quasi mit Informatik beschäftigen, als sicher und geeignetes Verfahren ansehen. So, und was das ist, das bestimmt dann gegebenenfalls ein Gutachter, wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt, der dann von Gericht bestellt wird. Aber Punkt ist ein anderer bei Stand der Technik. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, so, meine Software ist fertig in den Grundlagen, jetzt machen wir nur noch Features und beschäftigen uns eben nicht mehr damit, was der Stand der Technik vielleicht zur Datensicherheit verlangt. Ne? Und Stand der Technik ist, da sind wir ja dann quasi wieder in der IT-Sicherheit. Vor 10 Jahren hat noch niemand von Ihnen verlangt, dass Sie Ihre Festplatten, wo die Daten von Personen drauf, also die Datenbanken, wo die personenbezogenen Daten drinstehen, verschlüsselt werden. Oder dass die Passwörter nicht im Klartext gespeichert werden, sondern nur als Hashwerte. Ne? Aber wenn man eben vor 10 oder 15 Jahren stehen geblieben ist und das kracht heute, kriegt man heute Ärger, weil man sagt, ist nicht mehr Stand der Technik, warum habt ihr noch die Passwörter dort im Klarnamen? Auch wenn Innenminister manchmal anderer Meinung sind. Ne? Aber das ist ja, die haben auch keine Ahnung. So, dann sind wir beim nächsten Grundsatz. Speicherzeitbegrenzung. Wir erinnern uns, Daten entstehen und verschwinden nicht von alleine wieder, wir können sie so oft und zu so vielen Dingen benutzen, wie wir lustig sind, auch wenn wir es gegebenenfalls rechtlich nicht dürfen, aber wir haben potenziell die Möglichkeit, das ist ja das Charmante an digital gespeicherten Informationen. So, und jetzt kommen die das Datenschutzrecht um die Ecke und sagt, okay, wenn Daten nicht von alleine wieder verschwinden, muss künstlich durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Daten irgendwann wieder verschwinden, wenn man sie nicht mehr braucht. So, jetzt müssen wir sagen, na, die brauchen wir doch immer, weil wir wollen ja den digitalen Zwilling. Nee. Ne, funktioniert so nicht. Aber die Speicherdauer, und da wird es dann wieder kompliziert, hängt natürlich vom Zweck ab, den Sie verfolgen. Und da werden Sie dann von den Juristen ganz oft hören, ja, das kommt drauf an. Was ist denn Ihr Zweck? Das muss man dann also vom konkreten Anwendungsfall her beurteilen. Grobe Orientierung ist zum Beispiel, dass man Vertragsunterlagen so lange aufbewahren darf, wie man sie auch noch braucht für die Steuer, ne? Steuerliche Aufbewahrungspflichten und Ähnliches. Oder solange der Vertrag läuft, ganz klar. Ne? Im Arbeitszeitgesetz, da steht ja auch drin, niemand soll mehr als 8 Stunden pro Tag arbeiten. Niemand darf mehr als 10 Stunden pro Tag arbeiten. Da hat man einen Erlaubnistatbestand zum Erfassen von personenbezogenen Daten, nämlich die Arbeitszeit. Aber dann ist die Frage, wie lange darf man jetzt diese Arbeitszeiten speichern? Dann guckt man wieder ins Arbeitszeitgesetz. Da steht dann an irgendeiner anderen Stelle, die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden dürfen innerhalb von 2 Jahren kontrollieren, ob die Arbeitszeiten eingehalten werden. Ne? Und da hat man dann wieder, okay, 2 Jahre darf ich speichern, weil danach darf die Behörde nicht mehr kontrollieren. Dann interessiert also niemand mehr, wer an welchem Tag wie viel gearbeitet hat. So ist also dann diese Denkreihenfolge bei der Begrenzung der Speicherdauer. Mit anderen Worten, da werden Sie entweder den Datenschutzbeauftragten oder einen Hausjuristen konsultieren müssen, wenn Sie sich unsicher sind. So, und die Software ist natürlich nicht dafür verantwortlich, wie lange Sachen gespeichert werden, aber es muss grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, im Rahmen des rechtlich Zulässigen, dass Daten gelöscht werden können. Ne? Wenn die Software verlangt, Revisionssicherheit, Nachvollziehbarkeit, dann darf natürlich nicht gelöscht werden, dann muss gegebenenfalls nur gesperrt werden, aber dann hat man eben auch den Erlaubnistatbestand, dass man nicht löschen, sondern nur sperren muss. Ne, das habe ich auch mal von einem Kollegen gehört, der hat auch eine Software entwickelt und das Killer-Feature war dort Stornieren von Rechnungen und zwar spurenfrei. Ne, geht natürlich nicht, ist ein tolles Feature in der Software, aber rechtswidrig, aber es soll ein gutes Verkaufsargument gewesen sein, aber darf man sich natürlich nicht mit erwischen lassen. Deswegen da, wenn das Revisionsrecht sagt, du musst nachvollziehbar so und so lange belegen können, dass du rechtmäßig gehandelt hast, dann eben keine Löschung, aber danach natürlich Löschung. Und das ist ja das Coole bei einer Software, die insbesondere, wenn da eine Datenbank dahinter liegt, man kann den Nutzer beim Management der Fristen unterstützen, weil man kann quasi jedes einzelne Datum ja mit einer Wiedervorlagefrist, mit einer Löschfrist versehen und sagen, schlage mir dieses Datum in 3 Jahren, in 5 Jahren zur Löschung vor und dann kann der Mensch sagen, ja oder nein. Das ist also bei Software super. Ne, wenn Sie sich so Papierakten vorstellen, wo Sie vielleicht in einer Akte dann noch Dokumente haben, die unterschiedlichen Löschfristen unterliegen, dann geraten Sie in die Hölle oder zumindest in den Vorhof davon. Ne, wenn da ein paar Dokumente 3 Jahre drin bleiben müssen, andere 5 Jahre und vielleicht andere so lange, wie der Vertrag läuft, ja, dann bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, als das Ding jährlich in die Hand zu nehmen und durchzublättern. Wer soll denn das machen? Ne? Und da ist dann das eben gut, wenn man das digital hat und die Software dann von sich aus daran erinnert, dass hier wieder Daten zur Löschung anstehen und dann sollte man die eben auch so löschen, dass sie nicht wiederhergestellt werden können. Ne? Das wäre dann Stand der Technik, was Nichtwiederherstellbarkeit von gelöschten Daten bedeutet. Ne? Datenfriedhöfe müssen beseitigt werden. Was war passiert? Hier ein Fall aus Berlin. Berliner Datenschutzbehörde stellt bei einer Kontrolle eines Wohnungsunternehmens fest, dass diese personenbezogene Daten von Mietern in einem Archivsystem speichert, das keine Möglichkeit vorsieht, die Daten jemals wieder zu entfernen. Also auch nicht offensichtlich, wenn das keine Mieter mehr sind. Das wurde 2017 festgestellt. Dann ist die Datenschutzbehörde 2019 wieder hingegangen und hat festgestellt, da hat sich überhaupt nichts getan. Ne? Die haben gesagt, ja, Datenschutzbehörde. Hat die Datenschutzbehörde gesagt, so nicht. Ihr hattet genug Zeit und haben ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro verhangen. Allerdings, zur Überraschung einiger, ist dieses Bußgeld im anschließenden Gerichtsprozess aufgehoben worden. ne, bei 14,5 Millionen lohnt es sich auf jeden Fall, mal einen Anwalt zu beschäftigen. So, also da sind Kosten und Möglichkeit des Erfolges stehen in einem relativ guten Verhältnis. Und hier hat es sich ja sogar richtig gelohnt, ist aufgehoben worden, weil nach Ansicht des Landgerichts Berlin Bußgelder nach dem Datenschutzrecht, nach dem deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht verhangen werden müssen. Und im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht, fragen Sie mich nicht wieso, Tradition, Dogmatik, darf ein Bußgeld nur gegen eine natürliche Person verhangen werden, beziehungsweise nur, wenn der Rechtsverstoß sich auf einen, der Rechtsverstoß, der eine juristische Person trifft, auf eine natürliche Person, die als Organ der juristischen Person gehandelt hat, zurückzuführen ist. Also es muss irgendeine natürliche Person im Organisationsgefüge der juristischen Person einen Fehler gemacht haben, der Fehler muss nachgewiesen werden und nur dann haftet die juristische Person. Ist super für die juristische Person, ne? Weil wenn Chaos im Unternehmen herrscht und niemand weiß von nichts und war nichts, gut, könnte man immer noch sagen, Organisationsverschulden, wenn es zu bunt ist, ne? Aber das ist für Unternehmen relativ günstig, diese Konstruktion. Entsprechend wird auch gesagt, und das Landgericht Bonn vertritt also die gegenteilige Meinung und sagt, hier geht es um Europarecht. In der Datenschutzgrundverordnung steht nichts davon drin, dass wir noch irgendwie intern nach einem Schuldigen suchen müssen. Da reicht's, Rechtsverstoß, Unternehmen hat es begangen, fertig. Landgericht Bonn hat also da ein anderes Unternehmen entsprechend mit einem Bußgeld belegt, beziehungsweise das Bußgeld bestätigt, allerdings in herabgesetzter Form. Da hat es sich also auch gelohnt, einen Anwalt zu beschäftigen. Das sind, glaube ich, aus 10 Millionen 1 Million geworden oder so, also hat sich auch gelohnt. Aber zumindest sehen die das anders. Was in Berlin passiert ist, hat dann natürlich der Staatsanwaltschaft auch nicht gefallen, die das Ordnungswidrigkeitsverfahren geführt haben. Die sind also vor die nächste Instanz gegangen, vor das Kammergericht, und die haben, Berlin, und die haben gesagt, ja Mensch, die einen sagen so, die anderen sagen so, wie ist denn das jetzt mit diesem Europarecht auszulegen? Und haben gesagt, da kennen wir jemanden, der uns das sagen kann, wir legen das Ganze mal dem EuGH vor. Haben also den EuGH, den Europäischen Gerichtshof, angerufen und bei dem liegt das jetzt. Da werden wir also irgendwann eine Entscheidung bekommen, wie das nun ist, ob das Unternehmen an sich haftet oder ob man immer noch ein Organisationsverschulden oder einen Schuldigen im Unternehmen suchen muss. Das ist hochaktuell. Das Gericht... mal gucken. Es ploppt nicht auf, aber dann einfach mal hinten in Fußnote 5 gucken. Aber das ist dieses Jahr. Ich glaube, das Urteil des Landgerichts ist aus dem Frühjahr diesen Jahres. Oder wenn, dann Herbst letzten Jahres. So. Nächster Erlaubnistatbestand, Integrität und Vertraulichkeit. Und wer irgendwie mit IT-Sicherheit zu tun hat, ne, dem kommt das jetzt irgendwie bekannt vor. Wir sind jetzt am Scharnier zur IT-Sicherheit. Wie ich eben bereits sagte, die IT-Sicherheit ist das Fundament, auf dem der Datenschutz aufbaut. Und wenn man nicht gerade kritische Infrastruktur ist, dann bekommt man es mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu tun. Wenn man keine kritische Infrastruktur ist und einen Datenschutzvorfall hat, kriegt man es also eher mit den Datenschutzbehörden zu tun, auch wenn es eher technische Mängel im System sind. Na, und da geht es also ganz klassisch nach den Schutzzielen der IT-Sicherheit, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Und das Ganze wiederum immer nur auf dem Stand der Technik. Vielleicht, ich nehme das mal als Anregung mit, mache ich nächstes Jahr oder so mal einen Vortrag, was für Juristen so Stand der Technik ist. Na und dann, der Klassiker zur IT-Sicherheit gehört natürlich, dass man Software-Schwachstellen, sobald man sie erkennt, zeitnah schließt. Na, und da fängt dann auch, ich glaube, es war auch wieder der hessische Datenschutzbeauftragte, etwas frustriert an. Software ohne Fehler gibt es nicht. Aus Sicht des Datenschutzes kann die erfolgreiche Ausnutzung von Schwachstellen durch Angreifer zu Verletzungen der in Artikel 32 geforderten Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit führen. Zur Beseitigung von Schwachstellen ist es notwendig, dass die Hersteller der entsprechenden Software Sicherheitsupdates entwickeln und bereitstellen. Soweit, so gut. Und dann kommen wir zu Open Source Software. Ne? Und da, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen eine offene Flanke, die wir da haben, weil hier wird ja viel ehrenamtlich entwickelt und damit Haftung auch ausgeschlossen nach den Lizenzbedingungen. Erstmal keine Garantie, dass irgendeine Bibliothek, irgendeine Software weiterentwickelt wird und geschlossen wird, Softwarelücken. So, und das Problem ist, für Unternehmen ist ja auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob da noch was gepflegt oder nicht gepflegt wird, es sei denn, ne, man lagert das Risiko wieder aus und beauftragt eben Support. Dann trägt das Risiko, dass da sichere und gepatchte Software im Einsatz kommt, eben der Distributor oder je nachdem, wen man damit beauftragt hat. Ne, und das ist ja auch so ein Problem. Die normale Privatwirtschaft sagt, oh super, da ist irgendwas kostenlos, setzen wir ein, müssen wir nichts dafür bezahlen und Software-Updates, ach was, wird schon gut gehen. Ne? Hauptsache kostet nichts. So, das kommt natürlich dann von hinten irgendwann wieder, dass dann die Datenschutzbehörden um die Ecke kommen und sagen, ja, unsicheres System, habt euch nicht drum gekümmert, ihr haftet. So. Geht ja dann in der Regel auch gut, ne? Wenn auch bei freier Software eine Lücke entdeckt wird, findet sich dann schon jemand, der sie entweder so schließt oder dafür bezahlt wird, dass sie geschlossen wird. Und dann muss man sie bloß noch einspielen und dann hat man wieder alles getan, was notwendig ist. Aber vom Marketing her ist das natürlich ein Problem, weil bei kommerzieller Software erfährt man ja meistens gar nicht von den Sicherheitslücken, die dann natürlich genauso vorhanden sind und vielleicht sogar noch viel gravierender. Da entdeckt man es bloß nicht oder kriegt nichts davon mit. Und das nutzt natürlich dann auch der Key-Account-Manager gnadenlos aus. Sagt, unser Unternehmen ist noch nie mit einer Software-Schwachstelle aufgefallen. Die Open-Source-Software, die Sie hier in Betracht gezogen haben, gucken Sie mal. Ne? Solche Sachen, alles Quatsch, aber muss man also auch Aufklärungsarbeit leisten, dass freie Software in der Regel sogar noch sicherer ist, weil sie eben auch von Dritten angeguckt werden kann und so weiter und so fort. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun, denke ich, aus Marketing-Sicht. Ne, und da, wir haben es ja drüben bei der Keynote gehört, digitale Souveränität. Ne, deswegen die Datenschutzbehörden fordern mehr Einsatz von FOSS-Software, weil man eben dann gegebenenfalls auch sagt, okay, der Anbieter macht einen schlechten Support, wir suchen uns jemand anders, der uns unser System besser betreut. Das ist völlig ohne Probleme möglich. Ne? Bei proprietärer Software, da bezahlen Sie dann den Key-Account-Manager auch dafür, dass er Ihnen erklärt, dass die Software, die er hat, ganz toll ist und Ihnen alle Bedenken ausredet. Also zurzeit die Datenschutzbehörden sind mit freier und offener Software gut Freund und fordern von den Akteuren sogar mehr Einsatz davon, um digitale Souveränität und Datenschutz sicherzustellen. Gut, hier haben wir noch einen Fall, ich glaube es war Schleswig-Holstein, Datenschutzbehörde von Frau Hansen. Ein Unternehmen hatte eine Newsletter-Funktion auf der Homepage implementiert, ohne irgendwelche Vorkehrungen zu drücken. Naja, und ein Spam-Versender hat dann gesagt, ach super, wir haben hier die 150.000 E-Mails, die schicken wir doch dann mal über diesen Newsletter an die Leute und dann haben die eben in der Betreffzeile diese lustige Grußformel Perfect Place for Sex Dating Online bekommen, ne? Hat die Datenschutzbehörde mitgekriegt, hat das Unternehmen darauf hingewiesen. Die hat natürlich dann diese E-Mail-Adresse, in deren Besitz sie ungewollt und unbeabsichtigt gekommen ist, gelöscht. Hat eine Captcha-Anfrage, Abfrage eingerichtet, bevor man sich zu diesem Newsletter anmelden kann. Und hat auch eine zeitliche Taktbeschränkung eingeführt, also dass man nicht an einem Stück mal 150.000 E-Mails da über den Server jagen kann. Ne, also es sind manchmal auch sehr einfache Sachen, an die man eben einfach nur denken muss. Und in der Begrüßung haben wir es gehört, ne, Fehlerkultur. Und hier Blick in die Berichte der Datenschutzbehörden heißt einfach mal gucken, was ist anderen schon ans Knie gelaufen. Nicht hämisch lachen, weil alle machen Fehler. Einfach gucken, ah ja, da denke ich dran, check, wir haben schon dran gedacht, check, ne, ist einfach eine gute Hilfe, einfach mal zu sehen, mit was für Problemen sich andere schon rumschlagen mussten in diesem Bereich. So, und dann sind wir nochmal bei den Protokolldaten, ja, und das klingt erstmal wie ein Paradox, dass ich Daten, die ich ja eigentlich überhaupt nicht brauche, um meinen Service anzubieten, erheben darf oder gegebenenfalls sogar erheben muss, aus Gründen der IT-Sicherheit, weil ich eben sonst anders nicht entdecken kann, ob vielleicht mein IT-System kompromittiert ist oder irgendwie illegal genutzt wird, etc. Da gibt also das Datenschutzrecht dann auch explizit einen Erlaubnistatbestand, dass Sie in einem gewissen Umfang Protokolldaten erfassen dürfen, um Angriffe zu identifizieren. Ne? Aber da sind wir dann eben auch wieder in dem Bereich, wo wir sagen müssen, okay, wir dürfen das Datum erheben, also keine Datensparsamkeit am Anfang, aber dann hinten raus Datensparsamkeit. Irgendwann müssen diese Protokolldaten auch wieder gelöscht werden. Und das ist erfahrungsgemäß so ein Punkt, wo sich dann auch der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Datenschützer in einem Unternehmen etwas reiben. Ne? Der Datenschützer sagt, so schnell weg wie möglich mit diesen Protokolldaten, und der IT-Sicherheitsbeauftragte sagt, nee, mal lieber noch aufheben, vielleicht haben wir es ja nicht entdeckt, dann können wir noch zurückschauen und gucken, wie ist der Angriff abgelaufen. Ne? Also da ist so, wo sich IT-Sicherheit und Datenschutz manchmal ein bisschen reiben. Gut. Und zum Beispiel, wenn es um besonders sensible Daten geht, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, also politische Einstellungen, Gesundheitsdaten, sexuelle Ausrichtung, solche Sachen, dann haben Sie nochmal gesteigerte Anforderungen und dort ist Protokollierung quasi Pflicht. Ist auch viel durch die Medien gegangen, zum Beispiel Zugriff auf Polizei oder wenn die Polizei Abfragen in ihren Informationssystemen macht, dass die auch mitprotokolliert werden, weil es da eben in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren gehäuft auch illegale Abfragen von Polizeibeamten gegeben hat, die harmlose Fälle dann gesagt haben, Mensch, das Mädel, was ich da als Zeugin gesehen habe, die würde ich gerne mal daten und dann eben aus ihrem Informationssystem die Daten rausgezogen haben, was die Betroffenen natürlich wenig lustig fand. Bis hin zu diesen krassen Fällen, wo von Menschenrechtsanwälten und Ähnlichem die Daten aus den Computern abgezogen wurden, wo man es dann aber eben nicht nachvollziehen konnte, weil mehrere Polizisten sich einen Account geteilt haben. Ne? Aber bei sowas grätscht dann eben auch die Datenschutzbehörde rein und sagt, abstellen diesen Mangel, hier muss nachvollziehbar sein, wer sich an den Daten bedient und gleichzeitig auch noch dokumentiert werden, warum der Zugriff erfolgte. Ne? Nicht, ich suche meine alten Bekannten aus der Klasse 10b, sondern eben Aktenzeichen sowieso, Verdacht auf Straftat und so weiter. Also es muss dann dokumentiert werden, damit nachträglich festgestellt werden kann, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Gut. Na, dann haben wir jetzt also mal so einen kleinen Blick aus den diesjährigen und auch vergangenen Datenschutzberichten der Datenschutzbehörden gehabt. Mitnehmen aus dieser Veranstaltung, Software kann sicherstellen oder muss zumindest unterstützen, dass nur die erforderlichen Daten überhaupt erhoben werden, dass nur befugte Personen auf die gespeicherten Daten zugreifen können, da gehört dann auch Berechtigungsmanagement und so weiter dazu, dass Daten, weil sie nicht von alleine wieder verschwinden, eben durch die Software gelöscht bzw. zur Löschung vorgeschlagen werden. Wenn man das bei der Projektierung, Programmierung, Implementierung berücksichtigt, hat man für den Datenschutz schon viel gewonnen und viele Risiken eingefangen, die sich sonst stellen. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Gut, gibt es viel Zeit haben wir nicht mehr. Noch Fragen? Da ist eine Frage und da ist eine Frage. Bitte aufs Mikro warten. So, das ist dann nochmal die Literatur. Du kannst fragen.
Genau. Wenn ich Daten lösche aus einem System.
Ich glaube, ist das Mikro an? Okay, nee, dann. Gut.
Wenn ich Daten lösche aus einem System, muss ich das auch protokollieren. Was mache ich mit diesem Protokoll nachher?
Natürlich nicht, Herr Zeile wurde gelöscht am so und so vielten, ne? Funktioniert nicht. Nee, dann schreiben, kann man ja einfach bloß in die Protokollnotiz schreiben, alle vom im Zeitraum von so und so vielten bis so und so vielten erfassten Daten wurden heute Ablaufspeicherfrist gelöscht. Es darf nicht mehr klar sein, was da drin war. Recht auf vergessen werden. Also man kann sagen, man hat's durchgeführt und das kann man ja dann den Leuten auch zeigen, ne? Wenn man so einen Auskunftsanspruch auf den Tisch bekommt und die Leute sagen, was habt ihr alles für Daten? Dann kann und man sagt, wir haben nichts mehr. Dann sagen die, glaube ich nicht. Naja, dann kann man sagen, hier, unser System hat protokolliert und es ist technisch nachvollziehbar, dass das auch geklappt hat mit dieser Löschung, dass es gelöscht ist.
Okay, das heißt, ich müsste dann wissen, wann der zum Beispiel seine Daten eingereicht hat bei uns. Und dann sagen, okay, das war was in diesem Zeitraum.
Ja, also der Betroffene muss ja gegebenenfalls auch spezifizieren. Wenn Sie sagen, wir haben nichts mehr, dann muss der gegebenenfalls auch noch einen Tipp geben, wonach man suchen muss. So, und wenn er dann eben sagt, ich hatte damals Kontakt. Und Sie sagen, ja, und das haben wir gelöscht, weil A, Löschkonzept, B, Protokollnotiz. Dann ist alles gut und wenn er das immer noch nicht glaubt, dann können Sie auch nichts mehr tun, dann kann er sich noch an die Datenschutzbehörde wenden, dann kommt die zu Ihnen und guckt sich gegebenenfalls das auch auf dem Rechner nochmal an, ob das sauber implementiert ist, die Löschung. Und dann bestätigen die dem das nochmal. So, nächste Frage war da. Ist das eine kurze Frage, kann ich die wiederholen? Oder? Okay. Okay, also es geht um eine Mitbestimmung als Betriebsrat über eine Software, über eine KI-Software, die also selber bestimmt, welche Daten sie sammelt und auswertet. Genau, und lässt sich sowas eigentlich rechtsverbindlich einsetzen oder rechtssicher einsetzen. Und die KI ist quasi definiert dadurch, dass sie selber beschließt, was sie wann wie aggregiert. Und die Frage ist, kann man das rechtssicher einsetzen? Klare juristische Antwort, die ich immer gebe, es kommt drauf an. Hochproblematisch. Also Einsatz von KI, hochproblematisch. Und es kommt eben drauf an, was die Software macht. Es gibt nämlich eine Regel in der DSGVO, immer wenn damit irgendetwas bewertet wird, also ein Scoringwert oder irgendwas rauspurzelt, muss das vorher nochmal ein Mensch sich angucken und prüfen, ob das plausibel ist. So, wenn das schon mal fehlt, ist das Ding schon erstmal tot. Also eine reine Entscheidung, wo man sich der Maschine ausliefert, darf es nach Datenschutzrecht nicht geben. Aber selbst die Datenerhebung, das ist hochproblematisch. Also ich kenne jetzt die Details nicht, aber ganz schlechtes Bauchgefühl. So.
Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Man muss ja nicht nachweisen, dass man Daten gelöscht hat. Man muss nur sagen, ich habe von dem Bauer keine Daten mehr.
Na doch, gegebenenfalls muss die Löschung nachgewiesen werden, aber nicht gegenüber dem Betroffenen zur Not, sondern wenn die Datenschutzbehörde kommt.
Ja, aber man muss nicht nachweisen, dass man seine Daten gelöscht hat vom Bauer, sondern nur die Daten gemäß Löschkonzept gelöscht hat.
Ja, also, dass die Daten dann eben plausiblerweise, wenn sie drin waren, weg sind. Gut, weitere Fragen hier. Die Frage ist, was ist mit Daten, die im Ausland sind, in Amerika beispielsweise? Hochproblematisch wäre auch ein eigener Vortrag, das sind wir dann aber nicht mehr in der DSGVO oder Dann sind wir in der Drittlandproblematik der DSGVO. Es gibt nach DSGVO Länder, die sind vertrauenswürdig. Das sind alle europäischen Länder. Es gibt Länder, die, wo es einen Angemessenheitsbeschluss gibt. Alles andere wird datenschutzrechtlich als Schurkenstaat betrachtet. Also auch Amerika. Das versuchen die amerikanischen Unternehmen alle wegzuargumentieren und zu reden, aber es gibt die Rechtslage, dass mit dem Cloud Act und Ähnlichem, dass amerikanische Behörden Zugriff haben, sagen amerikanische Konzerne, ist ja nur hypothetischer Natur und wir wehren uns. Also Microsoft hat ja jetzt auch kürzlich erst wieder ein Paper veröffentlicht, wo sie darlegen, dass, dass die Daten ja in ihrer Cloud alle ganz sicher sind. Aus datenschutzrechtlicher Sicht hochproblematisch, Hände weg vor Cloud-Systemen, wo große amerikanische Unternehmen dahinter stehen. Bis vielleicht wieder ein Abkommen abgeschlossen wurde, das dann hoffentlich nicht vom EuGH wieder gekippt wird. Also, wenn wir wieder an die Keynote denken, die wir gerade gehört haben, so handeln, dass man mehr Optionen bekommt statt weniger. Und da ist nach derzeitigem Stand der Gang in eine amerikanische Cloud eine unsichere Wahl nach aktueller Datenschutzlage. Okay, so, da ist noch eine Frage. Ja, also wenn wir Zeit haben.
Viele amerikanische Unternehmen stellen dann gerne die Daten in ein europäisches Rechenzentrum. Hilft Ihnen das tatsächlich?
Nicht wirklich. Da sie ja weiter amerikanischem Recht unterliegen und damit auch in Amerika verpflichtet werden können, gegebenenfalls Zugriff auf die Daten in ihrem europäischen Rechenzentrum zu geben. Gut, aber jetzt bewegen wir uns, ist ein spannendes Thema, aber ein bisschen weg vom Thema des Vortrags sind, obwohl das wären dann technische und also technische Maßnahmen, die man trifft, wo legt man seine Daten sicher ab. Gut, würde ich sagen, Schluss mit meinem Vortrag. Vielen Dank für die interessanten Fragen und noch viel Spaß auf der FrostCon.